Herr, nochmal danke für die Freiheit, die du schenkst. Ich bitte dich, dass genau das jetzt passiert. Ich bitte dich, dass du zu diesem Gottesdienst in die Freiheit führst. Ich bitte dich, dass du uns freisetzt. Freisetzt zu dem du uns auserwählt hast, zu dem du uns berufen hast. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, guten Morgen hier und zu Hause an dem Bildschirm. Es ist toll, dass ihr wieder dabei seid. Und als ich gestern so da gesessen bin und mir überlegt habe, hey, worüber soll ich predigen, habe ich gebetet. Natürlich, meistens ist das so. Ich gesagt, hey Jesus, was möchtest du, dass ich predige? Was möchtest du uns sagen? Was möchtest du uns aufs Herz legen? Und wie ich so gebetet habe, hat Gott mir ein Bild gezeigt. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Feuer. Ich habe einfach Feuer vor meinem inneren Auge gehabt. Und dann dachte ich, okay, Feuer. Und dann zoomte das raus. Und dann habe ich gesehen, das ist nicht nur Feuer, es ist eine Flamme. Und dann zoomte das nochmal raus. Und dann habe ich gesehen, es ist nicht nur eine Flamme, es ist ein Kerzenständer mit einer Flamme. Und ich sehe jemanden, der Öl in diese Lampe gießt. Und das war Jesus natürlich. Was ich gesehen habe, war die Menorah, den siebenarmigen Leuchter, der im Tempel stand, der in der Stiftshütte stand und der sein Licht scheint im Heiligtum. Das Krasse ist, während ich gebetet habe, war meine Frau mit Elia auf dem Weg in die Stadt oder die waren in der Stadt unterwegs und ungefähr um die gleiche Zeit, wie ich gebetet habe, hat der Kleine auf einmal angefangen zu schreien. Feuer! 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 Das fand ich so krass. Gott zeigt mir das Bild vom Feuer und er gebraucht den kleinen Elia, das ist ja schon prophetisch, aber das macht vielleicht der Name, don't know. Ja, und er sitzt im Auge, Feuer, da war kein Feuer. Aber es platzte einfach aus ihm raus, er musste das mehrfach sagen. Dann dachte ich, ja, dann ist das schon richtig, das ist von Gott. Dann predige ich also darüber, oder? Was meint ihr? Menorah? Wenn du mitschreibst, die Menorah, das Licht der Welt. Als Mose auf dem Horeb, also dem Berg Gottes, Gott selber begegnet ist, hat er nicht nur die 10 Gebote und das Gesetz empfangen. Er hat auch eine exakte Bauanleitung für das Heiligtum bekommen, das er bauen sollte. Das Heiligtum, in dem die Leviten ihren priesterlichen Dienst verrichten sollten. Ursprünglich nennt man dieses Heiligtum Mishkan. Mishkan ist hebräisch für Zuhause. Für Wohnung. Mishkan. Die deutsche Übersetzung ist dann Stiftshütte. Okay. Gut. Die Anbetungsstätte war mobil, so müsst ihr euch das vorstellen. Sodass die Leviten sie während der Wüstenwanderung des Volkes Israel immer wieder auf- und abbauen konnten. Ihr wisst ja, Israel war nicht gleich in Israel, sondern sie hatten diese 40-jährige Wüstenwanderung. Okay, die 40 Jahre waren etwas unglücklich, es hätte auch schneller gehen können, aber naja. Sie waren ein bisschen ungehorsam und hat Gott gesagt, nein, 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 ihr müsst noch ein bisschen lernen, ihr lauft noch ein paar extra Runden und dann habt ihr das irgendwann auch verstanden. Also musste die Stiftshütte eben mobil sein. Man musste sie abbauen können, man musste sie wieder aufbauen können. Ich kann euch heute aus Zeitgründen natürlich jetzt irgendwie nicht im Detail die Stiftshütte nahebringen oder dadurch das Heiligtum führen. Aber wenn ihr möchtet, dass ich das mal tue, wenn euch das interessiert, vor allen Dingen auch nach der Predigt jetzt, dann sagt mir einfach nach dem Gottesdienst Bescheid oder schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir sehr, sehr gerne mal eine Reihe über die Stiftshütte. Für heute schaue ich mit euch nur ganz kurz auf den Aufbau, damit ihr eine erste Vorstellung von dem habt, wie sie ausgesehen hat. Und damit ihr ein bisschen besser verstehen könnt und begreifen könnt, einordnen könnt, worüber wir sprechen, wenn wir über die Menorah reden. Ist das gut? Okay. Das erste Bild, das ich euch mitgebracht habe, ist das Bild von der Stiftshütte und zwar von außen. So wie ihr sie da seht, steht sie im Timna-Park in Südisrael in der Nähe von Eilat. Wenn du mit uns noch nicht auf einer Studienreise in Eilat warst, das ist so ein richtig guter Ansporn, schön da. Kommt mal mit, wenn die nächste stattfindet, nach diesem Ganzen, was da jetzt halt noch so ist. Genau, und die haben die Stiftshütte einfach nachgebaut. Natürlich nicht mit den ganzen Edelmetallen, die da drin waren. Da war eine Menge Gold unterwegs, der Stiftshütte. Aber so bekommt man eine Vorstellung davon, wie das Heiligtum der Israeliten zur Zeit Moses in der Wüste ausgesehen hat. Was seht ihr da? Das Erste, was ihr seht, ist, ihr seht so einen Zaun außenrum, dann seht ihr ein Zelt und ihr seht hier so einen Kasten und davor seht ihr noch so etwas Rundes. Ich will es euch kurz erklären, der Zaun ist einfach eine Begrenzung. Das Heiligtum ist abgegrenzt zum Rest des Lagers Israels. Das ist dieser weiße Zaun. Dieser Kasten, den ihr da seht, der symbolisiert den Brandopferaltar. Dort wurden die Opfer für Gott dargebracht. Der war eigentlich aus reinem Bronze. Hier ist aus Holz, halt angemalt. Ja? Hinten dran seht ihr so ein bronzenes Becken. Und das ist das Wasserbecken, in dem die Priester ihre rituellen Waschungen vornehmen mussten. Bevor sie dann das Heiligtum an sich betreten. Also das Heiligtum selber ist so im ersten Teil untergliedert und in den letzten Teil untergliedert. Im ersten Teil ist etwas größer, nennt man das Heilige. Und der hintere Teil ist das Allerheiligste. Ich habe euch noch ein Schema mitgebracht. Vielleicht gucken wir uns das kurz an, dann kriegt ihr so ein bisschen eine Vorstellung. Also wir kommen jetzt nicht von dieser Seite in die Stiftshütte, sondern von dieser Seite in die Stiftshütte. Ihr seht hier auch, außenrum ist wieder der Zaun und wir kommen hier rein. Wir laufen direkt auf den Brandopferaltar zu, gehen an dem Wasserbecken vorbei, waschen uns und jetzt gehen wir in das Heilige. Und ihr seht, das Heilige macht den größten Teil dieses Zeltes aus. Ja? Was war da drin? Zur Linken stand die Menorah, dieser siebenarmige Leuchter, ja? Der auch ein israelisches Nationalsymbol geworden ist heute. Auf der rechten Seite stand ein goldener Tisch, auf dem lagen 12 Brote. Jedes Brot stand für einen Stamm Israels. Einfach grob. Ich kann heute nicht, wirklich, wird nicht in der Tiefe darauf eingehen. Aber und weiter vorne seht ihr so einen viereckigen Kasten, das war der Rauchopferaltar. Ja? Dort wurde geräuchert, der symbolisiert Anbetung. Und hier, diese große oder diese dicke Linie, ist eigentlich ein Vorhang. Ein großer, schwerer Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. In das Heilige durften die Priester gehen, wenn sie sich an alle Rituale gehalten haben, wenn sie sich gewaschen haben, wenn sie geopfert haben, all diese Dinge. In das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester. Und das nur einmal im Jahr. Und das nur, nachdem er ein ganz bestimmtes Opfer gebracht hat. Okay, das mal so weit. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es war die Aufgabe vom Stamm Levi, alle Dinge sauber und instand zu halten. Dieser ganze Stamm in Israel, Levi, musste alle Geräte sauber halten, musste die Stiftshütte aufbauen, musste die Stiftshütte abbauen, wann immer die Israeliten weitergezogen sind. Und aus dem Stamm Levi selber kamen die Priester und der Hohepriester. Es war sozusagen der Priesterstamm. Priester und Hohepriester hatten die Aufgabe, die Gottesdienste zu halten. Offensichtlich. Ja? Sie hatten die Aufgabe, für das Volk zu beten. Sie hatten die Aufgabe, die Opfer auf dem Brandopferaltar darzubringen. Aber dem Hohepriester kam eine besondere Aufgabe zu. Ich habe euch gerade gesagt, einmal im Jahr durfte der Hohepriester und nur der Hohepriester in das Allerheiligste, in dem war die Bundeslade, mit den 10 Geboten und dem Stab Aarons, dem Gnadenthron aus Gold. Einmal im Jahr an Yom Kippur, dem Versöhnungstag, erwirkt der Hohepriester durch ein bestimmtes Opfer Sühne für die Sünden des gesamten Volkes. Er geht ins Allerheiligste und begegnet dort Gottes Herrlichkeit. Es war nur ihm gestattet. Das Gesetz des Mose gestattete es absolut nur dem Hohepriester und nur an diesem Tag das Allerheiligste zu betreten. Der hat so Glocken am Kleid gehabt. Also der Hohepriester hat ein ganz bestimmtes Gewand. Und da waren Glocken dran, kleine Glöckchen. Und diese Glöckchen, die waren wichtig. Denn wenn der Hohepriester eins der vielen Gebote auf dem Weg ins Allerheiligste nicht gehalten hat oder hätte, dann wäre er tot umgefallen. Während die Israeliten hier draußen im Vorhof standen, um das Zelt herum, um die Wohnung herum, hörten sie an diesem großen Versöhnungstag, während der Hohepriester reinging ins Allerheiligste, immer diese Glocken klingen. Und sie wussten, solange die Glocken klingen, solange lebt unser Hohepriester noch. Es lebt der noch, der uns vor Gott vertritt, der Sühne erwirkt für unsere Schuld. Wenn wir nicht mehr hören, haben wir ein Problem. Habt ihr euch je gefragt, warum wir Kirchenglocken haben? Warum? Also die zeigen die Uhrzeit, alles klar, die klingen dann so und so oft. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus unser Hohepriester ist. Der Hebräerbrief beschreibt ganz genau über den gesamten Hebräerbrief hinweg, wie Jesus unser Hohepriester ist, wie er Sühnung für unsere Schuld erwirkt, wie er das Opfer bringt, wie er vor Gott steht und für uns eintritt. Die Kirchenglocken symbolisieren, dass unser Hohepriester lebt und nicht tot ist. Amen. Darum klingeln die. Nicht nur, damit sie die Uhrzeit anzeigen, das ist ein nettes Gimmick, aber die Kirchenglocke zeigt, unser Hohepriester lebt. Er ist nicht tot, er lebt. So, jetzt habt ihr mal so einen ersten Eindruck von der Stiftshütte, vom Heiligtum Gottes im Alten Testament. Der Tempel war nach genau dem gleichen Schema aufgebaut wie diese Stiftshütte, nur eben nicht mobil. Kommen wir jetzt also aufs Eigentliche. Den siebenarmigen Leuchter, die Menorah. Was war sie und warum stand sie im Heiligen, also in diesem mittleren Raum, nicht im Allerheiligsten und nicht im Vorhof? Warum? 2. Mose 25, 31 bis 40. Da sagt Gott zu Mose, lass einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. Fuß und Schaft sollen geschmiedet sein. Und am Schaft sollen sich Kelche in Form von Knospen und Blüten befinden. Sie werden nicht aufgesetzt, sondern aus einem Stück mit dem Leuchter gearbeitet. Vom Schaft gehen 6 Seitenarme, aus 3 nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit 3 Kelchen verziert sein, die wie die Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Der Schaft selbst mit 4 solchen Kelchen. 3 davon sollen jeweils unter den Ansätzen der Seitenarme angebracht werden. Die Seitenarme und die Kelche sollen wie der ganze Leuchter aus einem einzigen Stück reinem Gold geschmiedet sein. Lass 7 Lampen anfertigen. Sie mit dem Docht nach vorne auf die Arme des Leuchters setzen, damit sie den Raum erhellen. Die dazugehörigen Dochtscheren und Schalen sollen ebenfalls aus reinem Gold sein. Aus 35 Kilogramm reinem Gold sollst du den Leuchter und all diese Gegenstände herstellen lassen. Achte genau darauf, dass alles nach dem Vorbild angefertigt wird, das ich dir hier auf diesem Berg zeige. Krass. Und hier merkt ihr, das ist die Begegnung, die Mose auf dem Berg Sinai mit Gott hat, wo er die 10 Gebote bekommt. Aber er bekommt nicht nur die 10 Gebote. Er bekommt viel mehr. Er bekommt auch diese Instruktion und die geht noch viel weiter in jedes Detail dieser Stiftshütte. Alles ist genau geplant, alles ist genau abgemessen, alles ist genau beschrieben, welche Stoffe, welche Hölzer, welche Metalle, an welcher Stelle was. Alles muss exakt so sein, wie Gott es sagt. Also, was steht im Text? Die Menorah, dieser siebenarmige Leuchter, war aus reinem Gold gefertigt. Und er sagt zu ihm, lass diesen Leuchter anfertigen. 35 Kilo Gold. Und er soll an einem Stück sein. Er soll getrieben gefertigt werden. Er darf nicht zusammengesetzt sein, an einem Stück. Er soll 7 Arme haben. An jedem dieser Arme Verzierungen in Form von Mandelblüten, Mandelknospen. Die müssen auch eingearbeitet sein ins Gold. Die Dochtscheren. Die Ölschalen oben, auch pures Gold. Das ist eine handwerkliche Meisterleistung. Ich weiß nicht, wie viele Goldschmiede das heute schaffen würden, mit den heutigen Mitteln einen über 30 Kilo schweren Leuchter aus getriebenem Gold mit all diesen Verzierungen, Mandelblüten, all diese Sachen zu machen. Geschweige denn die Leute damals, die hatten nicht im Ansatz das Werkzeug. Was hat es mit dem Leuchter noch auf sich? In 3. Mose 24 heißt es, und der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen dir reines Olivenöl von bester Qualität für den Leuchter bringen, damit die Lampen ständig brennen. Aaron soll den Leuchter im heiligen Zelt aufstellen, vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, in dem die Bundeslade steht. Vom Abend bis zum Morgen soll das Licht brennen und mein Heiligtum erhellen. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Aaron muss dafür sorgen, dass die Lampen auf dem goldenen Leuchter im Heiligtum nicht verlöschen. Drei Dinge erfahren wir hier nochmal zusätzlich. In diesen Leuchter darf nur reinstes Olivenöl, und zwar von bester Qualität. Nichts anderes. Zweitens sollen die Lampen ständig brennen. Die dürfen nicht ausgehen. Und drittens muss Aaron, der als der erste Hohepriester Israels, dafür sorgen, dass sie nicht verlöschen. Wie stellt er das sicher? Er muss dafür sorgen, dass ständig genug Öl in diesen Lampen ist. Und er muss dafür sorgen, dass der Docht gereinigt und sauber ist und dass er zugeschnitten ist. Versteht ihr? Deswegen die goldenen Scheren, den Docht zu schneiden, damit er das Öl wieder gut aufnehmen kann und wieder gut brennt. Jetzt sagen manche Ausleger, die Menorah, die stand vor allem deshalb im Heiligen, weil das hier ein Zelt war. Draußen hattest du Tageslicht und im Zelt war keine natürliche Lichtquelle, denn es hatte keine Fenster. Ja, der vordere Teil war oft offen, aber er konnte auch teilweise zu sein und dann wird es mit dem Licht knapp da drin. Also keine natürliche Lichtquelle. Also die Menorah steht da, damit die Priester bei der Arbeit Licht haben. Und das stimmt sicher. Aber alle anderen Dinge, alle anderen Symbole, der Brandopferaltar, das Wasserfass im Vorhof, die Bundeslade, die Gesetzestafeln da drin, der Stab Aarons in der Bundeslade, die Schaubrote, die für die 12 Stämme Israel, all das ist hochsymbolisch, all das hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Und die Menorah ist nur eine Lampe, die Licht scheint in all dem. Aber warum muss man dann eine Lampe aus 35 Kilo Gold fertigen, aus getriebenem Gold, mit all den Verzierungen, es darf nur das reinste Olivenöl rein, wenn sie doch einfach nur Licht spenden soll? Wäre das nicht einfacher gegangen? Ich glaube, dass die Menorah eine viel tiefere Bedeutung hat. Und dass sie uns heute was zu sagen hat. Aber welche? Was wissen wir bis jetzt? Was wissen wir über die Menorah? Sie ist aus getriebenem Gold. Sie hat einen Fuß, der sich in sieben Arme verzweigt. Sie stand im Heiligen, wo es kaum natürliches Licht gab. Sie hat eingearbeitete Mandelknospen und Mandelblütenornamente. Sie musste stetig brennen. Es durfte nur das beste Olivenöl verwendet werden. Und der Hohepriester, nicht irgendwelche Priester und nicht irgendwelche Leiten, nein, der Hohepriester hatte die Aufgabe, sich um diese Lampe zu kümmern. Das sollte die Wichtigkeit zeigen, wenn der Hohepriester den Job hat, nach dieser Lampe zu gucken. Und sie stand direkt am Vorhang zum Allerheiligsten. Was bedeutet das? Schaut, Gold steht in fast jeder Kultur und Glaubensrichtung, jeder religiösen Strömung auf dieser Erde für das Göttliche. Und das ist auch im Judentum so. Gold wird nicht umsonst auch als das ewige Metall bezeichnet. Ein Metall, das nicht korrodiert, ein Metall, das bleibt, das ewig ist und das einen unschätzbaren Wert hat. Das Heilige in der Stiftshütte, dieser Zwischenraum, ja, in dem die Menorah steht, ist er eben ein Raum zwischen dem Vorhof und dem Allerheiligsten. Es ist nicht vor dem Heiligtum, es ist aber auch nicht im Allerheiligsten, in der völligen Gegenwart Gottes. Es ist so ein Zwischending, so ein Zwischenraum. Im Vorhof habt ihr diesen Opferaltar, das Wasserbad, im Allerheiligsten die Bundeslade, die 10 Gebote, der Stab Aarons, der Gnadenthron. Was wissen wir also? Wir wissen, dass der heilige Raum nach dem Opferaltar kommt, nach dem Wasserbad kommt. aber noch vor der völligen Gegenwart Gottes. Die Mandelknospenblüten erinnern an den Stab Aarons, aus dem Gott Mandelblüten und reife Mandeln hat hervorsprießen lassen, um die Erwählung des Stammes Levi als Priesterstamm und die Einsetzung Aarons in sein hohepriesterliches Amt zu bestätigen. Die Bestätigung Gottes für den Stamm Levi, für dieses Priestertum und für Aaron als der Hohepriester Israels kam durch ein Wunder, indem Aarons Hirtenstab begann, Mandelknospenblüten und komplette Mandeln zu tragen. Das heißt, an diesem Leuchter ist ein Bild, das wir dann im Allerheiligsten wiederfinden. Da liegt dieser Stab nämlich. Er weist auf etwas hin. Oder die Ornamente weisen auf was hin. Ach so, vielleicht sollte man noch wissen, was der Mandelbaum aus dem Hebräischen übersetzt heißt. Mandelbaum heißt der Wachsame auf Deutsch. Diese Mandelblüten haben was mit Wachsamkeit zu tun. Das, was der Hohepriester sein musste, was die Priester sein mussten, wachsam. Sie sollten wachen vor Gott, sie sollten wachen über das Volk. Sie sollten ihnen dienen. Dass die Lampen beständig brennen sollen, hat viele Deutungsebenen. Zum einen brennt das Licht normalerweise dann, wenn es dunkel ist, und dann schenkt es Orientierung, macht Sinn. Aber zum anderen brennt Licht vor allem dann, wenn jemand zu Hause ist. Und auch das ist das Bild. Es soll beständig brennen. Ich bin bei euch. Ich bin gegenwärtig, ich bin zu Hause. Bei euch. Du könntest es auch so sagen. Es ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. In der brennt Licht, er ist da. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr das woanders schon mal noch gehört? Siehe da die Wohnung Gottes bei den Menschen. Steht in der Offenbarung. Nur das hochwertigste Olivenöl. Sehr interessant. Aber es passt ja. Es ist alles golden. Dann sollte es ja auch das beste Öl sein. Macht Sinn. Warum? Damit nichts verrußt. Schlechtes Öl bringt viel Ruß. Macht den doch kaputt. Lässt die Lampe nicht so gut und so hell brennen. Aber auch hier ist es nicht so pragmatisch. Wisst ihr, als der Hohepriester in seinen Dienst eingesetzt wurde, Aaron, und auch später die Hohepriester eingesetzt wurden, wurden sie mit einem speziellen Salböl gesalbt. Mit so viel Öl, dass es, heißt es bei Aaron, von seinem Bart tropfte. Es ist immer ein Bild. Öl ist in der Bibel immer ein Bild auch für Salbung. Und ein Bild für den Heiligen Geist, für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wisst ihr, auch im Neuen Testament gibt es einen Hohepriester, der für das Volk eintritt. Nicht nur im Alten. Auch im Neuen Testament gibt es einen Hohepriester, der für unsere Sünden eintritt. Sühne erwirkt und sich uns zuwendet. Hebräer 4, 14 bis 15, da steht, weil wir den einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, nur ohne Sünde. Das ist eine der ersten Stellen im Neuen Testament, die zeigt, dass Jesus unser Hohepriester ist, als Christen. Er betet für uns alle Zeit. Er steht für uns vor Gott, dem Vater, und tritt für uns ein. Er selber hat das Opfer gebracht und hat Sühne erwirkt für unsere Sünden. Und er reinigt uns. Und er erfüllt uns. Wofür genau steht die Menorah? Nochmal, ohne im Detail auf die anderen Teile einzugehen der Stiftshütte, möchte ich euch doch sagen, dass alle Teile der Stiftshütte eine hochprophetische Bedeutung haben. Sie waren nicht nur für den Priesterdienst. Sie waren hochprophetisch auf die Zukunft, auf das, was kommen sollte. Und ich frage mich auch hier, warum sollte das bei der Menorah anders sein? Warum sollte die Menorah nur eine Lampe sein, die so aufwendig gemacht ist? Wofür steht sie also? Ich glaube, dass die Menorah für die Kirche steht. 12 Schaubote, Israel, die Menorah, die Kirche. Und damit meine ich die Kirche aus den Juden und aus den Nichtjuden. Wenn ich Kirche sage, dann meine ich all diejenigen, die Jesus nachfolgen, die Jesus als Herrn und Retter angenommen haben, die ihm folgen. Warum ich glaube, dass das die Kirche ist, dass die Kirche symbolisiert ist in der Menorah, hat viele Gründe. Aber ich gebe euch eine kleine Auswahl, jetzt wird es spannend. In der Offenbarung bekommt Johannes eine Vision. Er sieht Jesus zwischen 7 goldenen Leuchtern umhergehen und wie er 7 Sterne in seiner Hand hält. Johannes versteht das Bild nicht. Und das ist das, was Jesus ihm dazu sagt. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Johannes sieht Sterne und Jesus sagt ihm, diese Sterne repräsentieren, symbolisieren Engel. Und er sieht diese Leuchter und diese Leuchter repräsentieren Gemeinden, Kirchen. Und es sind ja nicht nur Leuchter, er sagt goldene Leuchter. Was muss wohl einem Jude zu der damaligen Zeit durch den Kopf gegangen sein, wenn du von einem goldenen Leuchter sprichst? Das griechische Wort, das hier für Leuchter steht, ist Luchnia. Luchnia. Jetzt ratet mal, wie man die Menorah, also den 7-armigen Leuchter aus der Stiftshütte in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments nennt. Luchnia. Es ist ein und dasselbe Wort. Was hier in der Offenbarung steht, ist exakt das, was in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht. Die goldenen Luchnia, die Menorah, sind Gemeinden. Hier symbolisiert die Menorah die Kirche, die Gemeinschaft derer, die Jesus folgen. Ich habe noch andere Gründe, warum ich glaube, dass das so ist. An was erinnert sie mich? An was erinnert mich dieser 7-armige Leuchter? An einen Baum. Mit seinem Stamm und seinen Verästelungen. Oder besser gesagt, an eine Rebe. An eine Rebe, die einen Stamm hat, der in 7 Arme mündet. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Als Gläubige sind wir in ihn eingepfropft. Er ist die Quelle, er ist unser Fundament. Das Zweite, was mir noch in den Kopf gekommen ist, sie ist aus reinem Gold. Damit steht sie für das Göttliche. Schau mal, was in 2. Petrus 1,4 steht. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch die Begierde in der Welt ist. Wir Christen bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Gold. Nicht wir werden Gott, nein, nein. Aber wir bekommen Anteil an Jesus Christus, an seiner Natur. Wir werden in ihn eingepfropft. Ja? Er ist der Weinstock. Wir sind die Reben. In Johannes 8,12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das ist der Grund für die Menorah, dass sie scheint. In der Dunkelheit. Ich bin das Licht der Welt. Aber in Matthäus 5,14 sagt Jesus zu uns, zu seinen Jüngern. Ihr seid das Licht der Welt. Also was bedeutet die Menorah für uns Christen heute? Sie bedeutet, dass wir in Jesus eingefügt worden sind, dass wir zu Jesus gehören. Dass er uns an seinem Wesen Anteil haben lässt, an seinem Göttlichen. Er hat uns nicht nur vergeben, sondern uns mit und durch ihn zum Licht der Welt gemacht. Es ist unsere Aufgabe, die Hoffnung des Evangeliums überall dorthin zu scheinen, wo Verzweiflung und Dunkelheit herrschen. Ich würde sagen, wo Kirche ihrer Berufung folgt, das Licht Gottes scheint. Und sei es in der finstersten Finsternis, sei es in den schlimmsten Orten, in den größten Tragödien und Katastrophen, wo Kirche in der Kraft Gottes sein Licht scheint, ist heiliger Boden, ist das Heilige. Erinnert euch, wie Gott zu Mose gesagt hat, als er aus dem Feuer zu ihm sprach: Mose, zieh deine Schuhe aus. Wo du stehst, ist heiliger Boden. Ich glaube, wo Kirche ihrer Bestimmung folgt, ist auch heiliger Boden. Die Mandelknospen blühten symbolisieren, dass wir als Christen, als Kirche zu einem priesterlichen Dienst berufen sind und dem Höchsten dienen. Die sieben Arme repräsentieren verschiedene Gemeinden, die alle auf einem einzigen Fundament stehen, nämlich Jesus Christus. Dass die Menorah im Heiligen steht, zeigt, wo die Gläubigen stehen. Die, die Jesus folgen. Sie haben sein Opfer für sich angenommen. Sie haben den Tod von Jesus zur Vergebung ihrer Sünden am Kreuz für sich angenommen. Sie sind am Opferaltar vorbei. Sie sind an dem bronzenen Wasserbecken vorbei, an dem sie sich reinwaschen, an dem sie abgewaschen werden von Gott. Sie sind völlig in Jesus. Sie sind völlig in Jesus verwurzelt und werden verwandelt, eingefügt in das Ewige. Bekommen ein neues Herz, das fleischern ist, aber wunderschön. Ein Herz aus Gold, wenn ihr so wollt. Der Weg ins Allerheiligste ist für sie frei. Der Vorhang ist zerrissen, erfahren wir. Als Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht und stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Sie dürfen in Gottes Gegenwart treten. Und doch leben sie hier auf der Erde, in der es noch viel Finsternis gibt. Und sie warten auf den Tag. Die Kirche, die Christen warten auf den Tag, an dem sie Jesus endlich, Gott endlich von Angesicht zu Angesicht sehen können. Dass die Lampen nicht ausgehen dürfen, heißt, dass unser Licht beständig vor Gott und den Menschen scheinen soll. Es soll ihnen den Weg nach Hause zeigen. Den Weg zurück in die Gegenwart des Vaters. Dass der Hohepriester mit einer goldenen Schere den Docht zurechtschneidet und ihn reinigt, damit er das Öl gut aufnehmen, sein Licht scheinen kann, zeigt, dass die Kirche ohne ihren hohen Priester die Streitkraft verliert. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir bauen, ohne dass er dabei ist, dann wird es nichts. Ich sag's mal so. Wenn Jesus uns nicht zurückstutzt, wenn Jesus uns nicht zurechtschneidet, wenn Jesus nicht den Schmutz aus unserem Docht reinigt, aus uns, dann können wir das Öl nicht aufnehmen. Und dann werden wir bald nur noch ein glimmender Docht sein, der nicht mehr leuchten kann. Das Öl ist ein Bild dafür, dass es uns ohne den Heiligen Geist nicht möglich ist, das zu sein, was Jesus über uns ausspricht, nämlich das Licht der Welt. Impossible. Wir mögen doch sein, aber ohne Öl brennen wir ganz kurz aus. Wenn ihr schon mal versucht habt, ein Docht ohne Öl, ohne Wachs anzuzünden, dann werdet ihr feststellen, der brennt ganz schnell weg und das war's gewesen. Wir müssen völlig vom Heiligen Geist durchdrungen sein. Je mehr wir das sind, desto länger und desto heller leuchten wir in dieser Welt. Jesus sagt, wenn ihr den Vater bittet, dann gibt er den Geist ohne Maß. Ohne Limit. Gottes Ziel ist, uns ganz in seinem Geist zu tränken. Zu eintauchen zu lassen. Der Hohepriester füllt dieses Öl auf. Es ist seine Verantwortung. Und so füllt Jesus, gibt uns Jesus den Heiligen Geist, füllt uns neu. Als unser Hohepriester. Nur so können wir brennen. Nicht aus uns. Nicht aus unserer Kraft, aus seiner Kraft. Wir brauchen dieses Öl. Ohne dieses Öl verzehrt uns das himmlische Feuer. Als Christ bist du in den wahren Weinstock, in Jesus Christus eingefügt worden. Du bist dazu bestimmt, viel Frucht zu bringen, indem du den Menschen den Weg nach Hause zeigst. Du gehörst dem königlichen Priestertum an, dessen Aufgabe es ist, für die Menschen zu beten und dem heiligen Opfer zu erzählen, das Jesus für uns gebracht hat. Du bist Teil der Kirche und du bist dazu auserwählt, sein Licht an die finstersten Orte zu tragen, damit Menschen neue Hoffnung schöpfen und Erlösung erfahren. Erinnere dich daran, dass du einen Hohepriester hast, der sich um dich kümmert und permanent im Gebet für dich, für mich, vor Gott, dem Vater steht. Und sei dir sicher, dass dieser Hohepriester dir den Geist, seinen Geist, ohne Maß gibt, ohne Limit, wenn du ihn darum bittest. Viele fragen mal, wie kann ich als Christ leben? Bitt Gott um seinen Geist. Lass dich von ihm zurechtschneiden, lass dich reinigen. Ein Docht, der nicht gereinigt, zurechtgeschnitten wird, kann kein Öl aufnehmen. Und wenn du kein Öl aufnehmen kannst, wirst du als Christ in deinem christlichen Leben, in deinen Versuchen, Gott zu folgen, Jesus zu folgen, ausbrennen. Das heilige Feuer Gottes wird dich verzehren. Lass dich von ihm reinigen und lass dich in seinem Feuer läutern. Aber brenn nicht aus. Alles, was dir sonst bleibt, ist ein glimmender Docht, der keinem mehr Licht spenden kann und der immer in der Gefahr ist, auszugehen. Das heißt, seinen Glauben zu verlieren. Und wenn das gerade du bist und du das Gefühl hast, keine mehr Kraft mehr zu haben, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll in deinem Leben, in deinem Glauben, dann möchte ich dir gern was zusprechen, weil du hast den besten Hohepriester der Welt. Und der sagt dir Folgendes, der sagt, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Gott hat die Kraft, dir den Heiligen Geist neu zu geben. Gott hat die Kraft, dir neue Leidenschaft, neue Energie, eine neue Perspektive, eine neue Sicht auf ihn und auf die Welt und auf dein Leben und wer du bist zu geben. Gott hat die Macht, dich durch seinen Heiligen Geist komplett zu erneuern, dein Herz neu zu machen, dein Denken neu zu machen, Dinge zu verwandeln, von denen du denkst, du kriegst es nie hin. Er hat sogar die Macht, dich zum Segen, zum Licht für diese Welt in dieser Finsternis zu machen. Und du guckst vielleicht an dir runter und denkst, boah, da ist so viel noch nicht okay. Aber Jesus sagt, ja, aber ich habe dir vergeben. Ich habe Sühne erwirkt an diesem Kreuz für dich. Du gehörst zu mir. Ich bin in dir und du in mir. Du bist ein Teil von mir. Ich bin das Licht der Welt, dann bist du das Licht der Welt. und du wirst es werden. Nur brauchst du Öl. Und ein bisschen Reinigung. Jesus hat so viel mehr für dich. Und er will dich und mich jeden Tag neu mit seinem Geist erfüllen. Jeden Tag neu mit seiner Kraft erfüllen. Damit wir wieder scheinen können. Und wenn du denkst, ich bin nicht genug, ich krieg das nicht hin, und das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Aber was du tun musst, ist die Bereitschaft mitbringen, dich von Jesus reinigen zu lassen. Und ich weiß, das ist nicht immer angenehm. Aber du wirst dich so viel besser fühlen. Wenn der Schmutz ab ist, wenn du voll von Heiligen Geist bist, wenn du siehst, welcher Schein, welche Kraft von Gott her durch dich und durch dein Leben fließt. Lass es zu, dass Jesus an deinem Herz arbeitet. Und brenne. Brenne. Brenne, aber verbrenne nicht. Und das geht nur bei Gott. Nur bei Gott kannst du brennen, ohne dass du verbrennst. Genau wie der Dornbusch. Genau wie die Feuerzungen, die in der Apostelgeschichte kamen. Der Heilige Geist, der kam. Du brauchst ihn. Du kannst das Leben mit Jesus nicht ohne den Heiligen Geist leben. Du brauchst ihn in Fülle. Du musst durchtränkt sein. Jesus, ich danke dir, dass du der Weinstock bist. Ich danke dir, dass wir Anteil haben dürfen an dir, dass du dich mit uns verbindest. Ich danke dir, dass du deine Kraft durch uns wirkst, dass wir Frucht bringen können. Ich danke dir, dass du uns zu einem königlichen Priestertum berufen hast, das ein Segen sein soll und dass Menschen neu mit dir connecten soll, dass Menschen neu nach Hause führen soll zu dir. Ich danke dir, dass du uns zum Licht der Welt machst, zur Hoffnung, die auf die größte Hoffnung weist, nämlich auf dich. Ich danke dir, dass du als unser Hohepriester das absolute Opfer gebracht hast, dich selber. Und dass wir jetzt Zugang zu dir haben. Da steht nichts mehr zwischen dir, Gott und uns. Ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst. Ich bitte dich, dass du uns durchtränkst mit deinem Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du das wegnimmst und wegmachst und wegschneidest, was uns daran hindert, deinen Heiligen Geist ganz aufzunehmen, deinen Heiligen Geist wirklich in uns, unser Herz eindringen zu lassen. Schneid uns zurecht, schenk uns neues Öl. In Jesu Namen, Amen. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Wir haben Gedanken über uns selbst. Wer wir sind, wer wir nicht sind, was wir können, was wir nicht können, woran wir scheitern, woran nicht. Und drehen uns um unseren eigenen kleinen Mikrokosmos. Das, was ich euch heute gebracht habe, ist die Botschaft von Jesus an uns als Kirche und an jeden Einzelnen. Da ist mehr. Aber du findest es nicht in dir. Du findest es in seiner Gegenwart. Du findest es in der Kraft seines Geistes. Paulus schreibt den Korinthern mal. Und die benehmen sich ein bisschen daneben und so. Und dann sagt er zu ihnen, bin ich zu euch gekommen mit überredenden Worten oder in Kraft? Ich bin zu euch gekommen in Kraft. Und dann sagt er, denn das Evangelium sind nicht irgendwelche Worte, überzeugende Worte. Das Evangelium ist Kraft. Es ist die Kraft Gottes. Und Gott hat nicht mehr und nicht weniger für uns, ihr Lieben. Ihr geplagten, kopflastigen, verwestlichten Menschen, die alles verstehen wollen, genau wie ich auch. Gott möchte nicht immer, dass du immer alles verstehst. Er freut sich, wenn du was verstehst. Aber was Gott ganz sicher für dich möchte, ist Kraft. Kraft zu scheinen. Streck dich genau danach aus. Bitt Gott um diese Kraft, um diesen Geist. In Jesu Namen. Amen. Und danke, dass ihr zugehört habt.